Dem aufmerksamen Betrachter oder der aufmerksamen Betrachterin ist vielleicht aufgefallen, dass das Bild, mit dem wir heute starten, das gleiche Bild ist, mit dem wir gestern gestartet haben. Und der eine oder andere fragt sich vielleicht, was soll denn das? Wir haben doch gestern gelernt, unter dieser goldenen Kuppel verbirgt sich der Berg Zion. Das ist doch vorbei. Aber ob Zufall oder nicht, auf diesem Bild sieht man auch, worum es heute geht. Völlig unscheinbar sieht man hinter der goldenen Kuppel noch eine schwarze Kuppel. Und unter dieser schwarzen Kuppel verbirgt sich Golgatha. Ich finde das total spannend und ich finde auch dieses Bild total gelungen. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt jemals aufgefallen sind, dass der Felsendom und die Grabeskirche so unglaublich nahe beisammen sind. Der Felsendom, der Berg Zion, der Thron Gottes, Gott in seiner goldenen Herrlichkeit und gleich daneben der Berg Golgatha, der leidende Gott, der sterbende Gott, Jesus auf Golgatha, in schwarz oder grau, das Dach der Grabeskirche. Ich vermute mal, die Architekten haben damals nicht über diesen Zusammenhang nachgedacht, aber ich finde ihn sehr bedeutsam. Vom Zion nach Golgatha. Golgatha ist also unter der Grabeskirche. Wir sehen es auch in der Altstadt von Jerusalem, ganz nahe am Felsendom. Warum geht man davon aus, dass das da ist? Nun, in Johannes 19 steht, da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und gab ihn frei zur Kreuzigung. Die Soldaten übernahmen Jesus. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus bis zum sogenannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt das Golgatha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Kurz zur Begrifflichkeit. Wir kennen es wahrscheinlich unter Golgatha. Die Katholiken und viele modernere Übersetzungen übersetzen Golgotha. Daran sollen wir uns nicht stören. Das ist mit alten Sprachen manchmal so, da gibt es keine eindeutige Übersetzung. Ich bleibe normalerweise bei Golgatha, weil ich das einfach so gewohnt bin. Und hier auf dem Bild sieht man es eben sehr schön dargestellt, Jesus in der Mitte und die beiden Verbrecher, die nachher noch eine Rolle spielen, dann links und rechts vor ihm. Hier schon gleich geistlich gedeutet mit Engeln, die bei Jesus sind und unten die Volksmenge und die Soldaten. Der Berg Golgatha ist heute auch nicht mehr als Gipfel erkennbar. Er ist mitten in der Altstadt. Wir sehen hier die dichte Bebauung. Da ragen die Kuppeln der Grabeskirche gerade so heraus. Aber ich bin dankbar, dass sich jemand auf Wikipedia die Mühe gemacht hat, das mal grafisch darzustellen. Da sieht man dann die Dimensionen. Also hier unten den eigentlichen Felsen, den Berg Golgatha mit der vermuteten Kreuzigungsstätte und dahinter die angenommene Grabeshöhle. Und über all dem riesengroß die Kuppeln der Grabeskirche. Wie gesagt, heute liegt der Ort mitten in der Jerusalemer Altstadt, aber zur Zeit Jesus befand er sich vor den Stadtmauern. Das muss man wissen, wenn man das liest bei Johannes, sie brachten ihn vor die Stadt. Und das Spannende ist, bei Restaurierungen und Grabungen in der Grabeskirche fand man 1973 heraus, dass es sich bei dem Gelände ursprünglich um einen Steinbruch gehandelt hat, wo vermutlich so ein halbkreisförmiger Stumpf übrig geblieben ist bei den ganzen Steinen, den man weggebaggert hat und das aus der Ferne tatsächlich wohl ausgesehen haben kann wie ein Totenschädel. Und das, was ich noch viel spannender finde, dass man bei den Grabungen einen in den Stein geschlagenen Ring gefunden hat, der groß und tief genug ist, um einen 2,50 Meter großen Holzbalken zu halten. Es ist kein Beweis, aber es ist interessant, die Archäologen sagen ja ganz oft, ach, das kann alles gar nicht so gewesen sein. Bewiesen ist es nicht, aber bei der Grabeskirche geht man durchaus davon aus, dass das tatsächlich die Stätte, also Golgatha, gewesen sein kann. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Der Berg Golgatha. Heute, wie gesagt, nicht mehr sichtbar als Berg, sondern überbaut. Die Grabeskirche hat auch schon eine ganz, ganz lange Tradition und eigentlich ist es nicht eine Kirche, sondern ganz, ganz viele aus ganz verschiedenen Epochen. Es teilen sich offiziell auch ganz viele christliche Konfessionen diese Kirche. Griechisch-orthodoxe, römisch-katholische, armenisch-apostolische, äthiopisch-orthodoxe und die syrisch-orthodoxe von Kirche von Antiochien und die Kopten. Allerdings führt das auch zu Reibereien. Die Äthiopier zum Beispiel, das habe ich beim nächsten Bild hin, die leben in einem kleinen Kloster auf dem Dach. Hier sieht man auch mal sehr schön, das ist die Grabeshöhle und das ist so ein Riesenschrein, den man über das vermeintliche oder tatsächliche Grab von Jesus gebaut hat. Das Problem ist, dass diese ganzen christlichen Konfessionen ja auch Gottesdienst feiern wollen. Und da gibt es zwar gewisse Zeiten, aber dann kann es halt sein, wie das heute ist, dass dann auf einmal 10.30 Uhr dann die anderen reinkommen und sagen, wir feiern jetzt Gottesdienst, steht so im Programm und die anderen, ja sorry, wir haben 5 Minuten später angefangen. Oder die einen gerade ein stilles, meditatives Gebet feiern und die anderen dann auch recht laut die Orgel spielen zum Beispiel. Es ist auch vorgekommen schon, dass sich die verschiedenen Christen gegenseitig aus der Kirche ausgesperrt haben. Wegen diesen Streitigkeiten ist seit mehreren Jahrhunderten der Besitz des Schlüssels in muslimischen Händen. Es gibt also tatsächlich schon jahrhundertelang zwei Familien, die die Haupttür morgens auf und abends wieder zuschließen, dass die Christen sich nicht gegenseitig ausschließen. Das ist traurig oder lustig, ich weiß es nicht. Ach, übrigens, Protestanten kommen in der Grabeskirche so nicht vor. Die haben daneben dann die Erlöserkirche gebaut. Warum erzähle ich das? Weil ich finde es zugleich lustig und zugleich auch tragisch. An dem heiligsten Ort oder einem der sehr heiligen Orte, wo man denkt, das sind alle ums Kreuz versammelt und feiern, es ganz menschlich zugeht und es genauso große Streitereien gibt bis dahin. Und da wird es jetzt komisch, dass seit Jahrzehnten zum Beispiel da an der Außenfassade eine Leiter liegt. Die hat irgendjemand hingestellt, aber die bleibt da stehen, weil nicht geklärt ist, wer zuständig ist, die wegzuräumen. Und wenn einer die wegräumt, wird der andere sagen, Moment, die wollte ich aber da haben. Also, ihr merkt, das Thema Kreuz ist kein einfaches. So toll ich das finde, dass man den Ort relativ genau lokalisieren kann, so tragisch ist es, was sich drumherum spielt. Und letztendlich ist das nur ein Sinnbild für das, was unter Christen weltweit los ist. Im Positiven kann man auch sagen, je näher man an Jesus dran ist, desto kleiner werden die Differenzen und desto weniger werden auch die Streitigkeiten. Aber wenn wir in die weltweite Christenheit schauen, dann sehen wir, wie zerstritten das ist. Wie schwer es fällt, miteinander überhaupt ins Gespräch zu kommen, obwohl wir das eine Zentrum, nämlich Jesus Christus, haben. Ein Lichtblick noch bei diesen ganzen Sachen. Es fand 2016/17 zum ersten Mal seit Jahrhunderten eine dringend notwendige Renovierung statt. Zumindest der Grabskapelle. Die ist nämlich fast auseinandergefallen. Dann haben 48 die Briten, die da das politisch das sagen, haben gesagt, na, wir zimmern das mal notdürftig mit Stahlträgern zusammen. Und nach fast 50 Jahren haben sie sich endlich geeinigt, wir renovieren mal zumindest die Grabeskapelle. Ohne Streitigkeit. Und sie haben es sogar dann geschafft, das in einer gemeinsamen ökumenischen Gottesdienstfeier einzuweihen. Also es gibt noch Hoffnung für die Christenheit, dass sie sich nicht völlig zerstreiten. Aber warum das alles? Warum Golgatha? Und da müssen wir einmal auf etwas schauen, auf einen Begriff, der uns vielleicht sehr vertraut, vielleicht aber auch merkwürdig ist. Wie funktioniert Sünde? Ich habe das mal in meiner großen grafischen Fähigkeit mal dargestellt. Wer das besser kann, darf mir gerne auch mal eine Skizze einreichen. Bei Sünde geht es nicht um einzelne Taten. Natürlich sind das auch Sünden. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem Sünde ist nämlich die Trennung zwischen Mensch und Gott, der große Graben. Wir kennen alle die Geschichte von Adam und Eva, die die erste Sünde begangen haben, Aufstand gegen Gott, und seitdem ist die Trennung da. Und bevor jemand sagt, ich habe auch lange gedacht, das ist total unfair, die machen Mist und wir müssen ja tausende danach noch leiden, wir begehen alle diese Sünde, wir leben da drin, in dieser Trennung. Und diese Trennung hat Auswirkungen. Und da sind wir jetzt wieder bei den Tatsünden. Wir wissen oder ahnen, dass durch unser Versagen und unsere Lieblosigkeit Schaden entsteht, dass es Folgewirkungen hat. Teilweise trifft es uns selber, oft aber trifft es andere Menschen. Manchmal lassen die sich auch nicht wieder gut machen, die Folgen der Sünde, Verletzungen, Schäden. Teilweise sogar an Leib und Leben, aber oft an der Seele. Was geschieht mit diesem Unheil, mit diesem Bösen, was einfach da ist? Das erledigt sich nicht von selbst. Es gibt ja den Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Das gilt vielleicht begrenzt noch im körperlichen Bereich. Ich staune immer wieder, wie regenerativ unser Körper ist und sage immer, wenn eins meiner Kinder sagt, guck mal, das ist schon verheilt, sage ich, wie toll Gott den Körper gemacht hat, dass das jetzt geheilt ist. Bei der Seele funktioniert das oft nicht so einfach. Und die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, es bleiben nicht nur Verletzungen zurück, sondern Sünde und Tod sind ganz eng miteinander verbunden. Das beginnt auch schon bei Adam und Eva. Im Paradies hat es keinen Tod gegeben. Das beginnt erst mit unserem Leben hier außerhalb des Paradieses, in der gefallenen Welt, wie Theologen gerne sagen. Das heißt, so sagt der Römerbrief, die Folge der Sünde ist der Tod. Wir, und nicht nur Adam und Eva, sondern wir Menschen, wir haben uns von Gott abgewendet. Und Gott ist ja die Quelle des Lebens. Das ist das, was uns am Leben erhält. Und ohne die Quelle des Lebens können wir nicht überleben. Es geht hier nicht um die Abwägung von unangenehmen Folgen. Weiß nicht, das Beispiel habe ich schon mal erzählt in der Predigt über Sünde, ich erzähle es trotzdem noch, weil ich es einfach so passend finde. Weiß nicht, ob du schon mal Punkte in Flensburg bekommen hast, wegen zu schnellen Fahren, wegen der roten Ampel oder so, das kann mal passieren. Und dann gibt es im Internet eine Börse, wo du diese Punkte verkaufen kannst. Und das ist super unfair. Weil es da nämlich Leute gibt, denen ist es egal, die haben genug Geld und wählt dann jemand, der zu wenig Geld hat und vielleicht noch nicht mal ein Auto und sagt, okay, war ich, nehme ich. Der andere rast weiter und der andere sammelt Punkte und kriegt dafür Geld. So funktioniert das nicht. Strafe hat ja einen Sinn, eine pädagogische Intention. Ich will ja dadurch was erreichen. Die Punkte sind ja eigentlich dafür da, dass du sagst, Moment, du gefährdest deine Umwelt und wenn du genug Punkte sammelst, dann bist du so gefährlich, dass du nicht mehr fahren darfst. Also wenn ich die Punkte verkaufe, ist das völlig ausgehebelt. Gott ist nicht beleidigt, wenn wir Fehler machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja? Das ist kein Despot, der sagt, ihr müsst alle nach meiner Fuchtel tanzen und wehe, du machst das nicht. Dann setzt du was. Ich hoffe auch, keine Eltern würden so ihre Kinder erziehen. Gott ist nicht beleidigt. Nicht der verbissene Ordnungshüter, der nur darauf wartet, bis wir endlich Fehler machen, dass er strafen darf. Leider hat sich diese Vorstellung oft in der Geschichte des Christentums eingeprägt. Aber ganz ehrlich, könntest du so jemand lieb haben? Martin Luther ist es so gegangen. Er hat die Bibel gelesen und hat das von den Zusammenhang von Sünde und Tod gelesen. Und er hat sich Mühe gegeben, ein gottgefälliges Leben zu führen. Er hat die Gebote beachtet. Ja? Er ist zur Beichte gegangen. So oft, dass sein Beichtvater gesagt hat, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Das, was du alles beichtest, interessiert mich gar nicht. Konzentriere dich doch auf die schlimmen Sachen. Aber Luther hatte einfach Angst, dass er Gott nicht genügt, dass er keine weiße Weste hat. Und irgendwann hat er festgestellt, ich habe zu viele Punkte, ich schaffe es einfach nicht. Und dann hat er angefangen, Gott zu hassen. Wie kannst du Menschen schaffen, die es nicht schaffen, ein Leben zu führen, was dir gefällt, und sie dafür noch zu bestrafen? Bis er entdeckt hat, dass Gott die Strafe selber auf sich genommen hat. Die Folgen der Sünde. Dass Jesus auf Golgatha für uns gestorben ist. Und diese ganzen schlimmen Folgen, die den Tod als Folge der Sünde auf sich genommen hat. Jesus ist unschuldig auf dem Berg Golgatha gestorben. Und das heißt in der Bibel, er trug unsere Sünde, die Sünde der ganzen Welt. Gott stellt in Jesus durch das Kreuz die Beziehung wieder her. Weil das Grundproblem der Sünde ist nicht, dass wir nicht nett genug sind, ja? Dass wir uns nicht korrekt genug verhalten, sondern dass unsere Beziehung zu Gott grundlegend gestört ist und dass wir das alleine nicht hinkriegen. Aber Jesus hat diesen Graben überbrückt und hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Er hat es möglich gemacht, dass wir mit Gottes Hilfe ein Leben führen, wie es ihm gefällt, auch nicht fehlerlos. Aber er vergibt uns. Und das ist wichtig. In Galater 2, Vers 19 schreibt Paulus, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich in Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, das Kreuz ist ein historisches Geschehen, wo man den Ort heute noch anschauen kann. Die Geschichten können wir in der Bibel nachlesen. Aber das Kreuz, das Jesus auf Golgatha gestorben ist, ist auch was, was mit dir ganz persönlich zu tun hat. Das ist das Wichtige. In Epheser 2 schreibt Paulus sehr schön, auch ihr habt an diesem Leben teil. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen dem Himmel und der Erde hat. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. Paulus spricht hier eine Sphäre an, die wir auch spüren. Es gibt die Anfechtung, die Verführung, die Verlockung. Und das macht es uns so schwer. Die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt, wenn du an Jesus glaubst. In der Bibel steht ziemlich genau, was Gott möchte, wie wir ein Leben führen, das wir uns und unseren Mitmenschen gut tun. Aber wir schaffen das oft nicht. Und wir kennen es vielleicht, wenn wir eine gute Sache machen wollen, dann ist so eine Stimme im Ohr, ach, lass das doch, viel zu aufwendig. Oder du könntest doch das andere machen, da hast du viel mehr Vorteile davon. Und das sind diese Geistesmächte, wie es Paulus hier schreibt. Ihr kennt vielleicht das Bild von Engelchen und Teufelchen. Das ist nicht ganz richtig, aber ich finde es ein sehr gutes Hilfsmittel, was unsere Situation darstellt. Paulus schreibt weiter, so wie sie haben früher alle gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangen. Daran waren wir, wie alle anderen Menschen, nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus vom Tod aufgeweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Das ist, wir hatten es gestern in dem einen Lied, dieser Wandel. Ja, Jesus, der eigentlich Herr ist, wird Knecht und stirbt. Und wir, die wir eigentlich tot sind, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen, ein Leben wie Gott, also in Beziehung mit Gott und wie es Gott gefällt, zu führen. Wir sind eigentlich tot und wir dürfen leben in Jesus, weil wir mit ihm gekreuzigt und auferstanden sind. Und das finde ich das Wunderbare an Golgatha. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, aber eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Ich vermute mal, es sitzen hier keine Mörder unter uns, wahrscheinlich keine Diebe und so weiter, die ganzen schlimmen Sachen, ja, böse Jungs, wenn man so sagt. Wir sind doch eigentlich alle ganz anständig. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass das halt nicht reicht. Und Paulus schreibt in Römer 3, es gibt keinen Unterschied. Wir sind alle schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Darum geht es. Deswegen Golgatha. Jesus ist aus Liebe zu dir gestorben. Er hat alles aufgegeben. Das Himmelreich, sein irdisches Leben für dich. Er nimmt die zerstörerischen, todbringenden Folgen der Sünde auf sich. Und er tut es für dich. Er möchte dich dabei haben. Und da sind wir wieder bei den beiden Verbrechern am Kreuz, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Da heißt es bei Lukas 23, einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpft ihn. Bist du nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und hilf uns. Ein bisschen kann man es verstehen. Der ist in einer sehr prekären Lage, sein Leben geht zu Ende, er hängt unangenehm am Kreuz. Und neben ihm einer, der gesagt hat, er ist der Gottessohn, er ist der Retter der Welt. Ich weiß nicht, aber vielleicht hätte ich auch gesagt, hey, du sagst, du bist der Retter, dann rette doch dich wenigstens und vielleicht, wenn du dabei bist, rette mich doch auch. Ich finde den Gedanken naheliegend. Spannend finde ich aber die Reaktion von dem anderen. Der andere wies ihn zurecht und sagte, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tode verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst oder wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Ich mag diese Geschichte von den beiden Menschen. Weil das auch wieder zwei Menschen sind, die vor einer Entscheidung stehen und die einfach die beiden Entscheidungsmöglichkeiten so verdeutlichen. Jesus hängt am Kreuz für dich, aber du kannst dich entscheiden. Du kannst sagen, jo, ist halt schief gelaufen. Du kannst spotten und sagen, das ist mir egal. Oder du kannst sagen, Jesus, hey, du bist unschuldig für mich gestorben. Denk an mich, wenn du deine Herrschaft hast. Und Jesus sagt, und das finde ich auch eines der sehr bewegenden Worte in der Bibel, nach Luther, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Die beiden Verbrecher, die wissen nicht, was sie getan haben, aber es muss immerhin so schlimm gewesen sein, dass sie dafür die Todesstrafe bekommen haben. Und Jesus sagt nicht, okay, wir machen jetzt eine Rufliturgie und bekennen mal deine Sünden dann, und bitte darum, dass sie vergeben werden, sondern Jesus reicht, dass der Verbrecher ihm sein Herz gibt, dass er sagt, hey, denk an mich. Und das ist es. Es braucht keine großen Rituale oder so, sondern einfach dieses, hey Jesus, denk an mich. Ich nehme wahr, was du für mich getan hast und ich möchte, dass das für mich gilt. Das ist alles. Ich mag auch dieses Bild, deswegen habe ich es auch rausgenommen. Es ist aus dem bekannten Jesus-Film, den der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen hat. Und das drückt genau das aus, dass Jesus noch am Kreuz dich anschaut. Vielleicht verbunden mit der Frage, was hältst du davon oder was bedeutet das dir? Und Johannes schreibt in der Bibel dazu, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. So einfach oder so schwierig ist die ganze Sache. Bevor Jesus nach Golgatha gegangen ist, das finde ich auch noch erwähnenswert, hat er selber einen Kampf durchgefochten. Jesus ist nicht der souveräne Überflieger, der sagt, jo, mach für die ganze Welt sterben, unter schmerzvoll am Kreuz sterben, kein Ding, mach ich. Sondern er hat einen wirklichen geistlichen Kampf vorher ausgefochten in Gethsemane. Und den möchte ich euch gerne vortragen. Ich habe ein Bild mitgebracht, das kannst du dir anschauen oder du kannst die Augen zumachen und einfach hören, ganz wie du magst. Kommt mit mir herüber auf den Ölberg. Ihr kennt doch den alten Garten mit der Ölpresse. Dorthin wollen wir uns zurückziehen. Jesus ging der Gruppe voran aus dem Stadttor hinaus über den Bach Kidron. Das Kidrontal, wie ironisch, dachte er bei sich. Denselben Weg hat damals König David genommen, um sich in Sicherheit zu bringen. Damals, als Absalom ihm nach dem Leben trachtete. In Sicherheit. Wie tröstend und verlockend sich dieses Wort in dieser Situation für ihn anhörte. Dort auf dem Ölberg gibt es unzählige Gärten, spann er weiter. Dahinter ist die Wüste, da finden die mich nie. Was wäre, wenn wir die Nacht jetzt nicht hier im Garten verbringen würden, sondern uns auf den Weg machten, in die Wüste? Die Wüste. Wie oft schon hatte er sich dorthin zurückgezogen. Wie oft hatte er ihre Stille und Einsamkeit genossen, die ihm geholfen haben, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Wie oft hatte er aus den intensiven Gebetszeiten mit seinem Vater wieder neue Kraft geschöpft. Die Wüste. Jesus lächelte und schüttelte kaum merklich den Kopf. Er seufzte tief. Rasch schüttelte er diese Anfechtung ab und wandte sich wieder seinen Jüngern zu. Ihr könnt es euch in dieser Höhle mit der Ölmühle gemütlich machen. Bleibt hier. Ich muss erst einmal beten gehen. Es kommt einiges auf uns zu. Petrus, Johannes, Jakobus, kommt ihr mit? Als sie sich ein paar Schritte entfernt hatten, sagte er leise zu ihnen. Bleibt hier und wacht mit mir. Seine Stimme hatte völlig die gewohnte Zuversicht und Bestimmtheit verloren. Besorgt schauten die drei ihn an. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende, offenbarte er ihnen seinen Gemütszustand. Aber Herr, wir werden doch nicht jetzt, eilte sich Petrus ihn zu ermuntern. Doch Johannes legte ihm stumm seine Hand auf den Arm und unterbrach ihn. Ernst und stumm blickte Jesus zu. Geh nur und bete, wir bleiben hier und warten auf dich. Jesus ging rasch ein paar Schritte weiter, bis er an einen flachen Felsen kam, der von einigen Büschen vor den Blicken der anderen geschützt war. Jetzt war er endlich allein. Er kauerte sich auf den Fels, das Gesicht zur Erde. Vater, ich weiß nicht, ob ich das kann, platzte es aus ihm heraus. Tränen überströmten sein Gesicht. Er atmete tief. Du weißt, dass ich nie gezögert habe. Du weißt, dass ich nie darauf geachtet habe, was die Leute zu mir sagen. Ihre Verachtung ist mir egal, ihr Zorn, ihr Hass. Ich habe immer dein Wort verkündigt. Das hat mir nie was ausgemacht. Selbst als sie mich steinigen wollten, war mir das egal. Aber das hier ist etwas anderes. Vater, gib mir die Kraft, die ich brauche. Das Gespräch Gespräch mit dir. Das Gebet hat mir immer wieder die Kraft gegeben, den nötigen Durchblick, um weiterzumachen. Auf alle wichtigen Entscheidungen, Vater, hast du mich so vorbereitet. Und darum komme ich wieder zu dir. Diesmal brauche ich dich besonders. Dieses Mal ist es anders. Still verharrte er einige Minuten, zusammengekauert auf dem Felsen. Langsam wurde sein Atem etwas ruhiger. Wieder dachte er an David, wie er an dieser Stelle vorbeigekommen war auf seiner Flucht, auf dem Weg in die Wüste, in Sicherheit. Die Wüste, dachte Jesus, weit weg von allem. Er seufzte tief. Dann kniete er sich hin, faltete seine Hände. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann bewahre mich vor diesem Leiden. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Während er so betete, spürte er, wie die Kraft des Heiligen Geistes ihn ruhig machte. Langsam erhob sich Jesus, streckte sich und ordnete seine Kleidung. Er schloss die Augen und atmete ein paar ruhige, tiefe Züge. Dann wandte er sich um und ging entschlossen durch das Gebüsch zu seinen Freunden. Mitten in der Bewegung erstarrte er. Er traute seinen Augen nicht. Sie schlafen? Die, von denen er sich Beistand in diesen schweren Stunden erhofft hatte, lagen da und schliefen. Johannes, Petrus, Jakobus, die, die ihm am meisten ans Herz gewachsen waren, hatten statt ihn im Gebet zu unterstützen, die Augen zugemacht und waren eingeschlafen. Empört fuhr er sie an, könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr das nicht erreichen. Und etwas leiser, schlafen könnt ihr noch, wenn ich tot bin. Zornig wandte er sich um und ließ seine irritierten Schüler zurück. Betreten sahen die 30 an. Ja, die lange Warterei und wir waren so müde. Erschöpft von dem langen Tag, brummte Petrus. Genau, ergänzte Johannes. Der Wein, das Essen, schließlich ist es Nacht. So versuchten sie, die Peinlichkeit der Situation zu überspielen. Kommt, unterbrach sie Johannes. Dafür beten wir jetzt umso eindringlicher. Aufgebracht brach Jesus durch das Gebüsch und stellte sich auf den Felsen und streckte die Arme in die Höhe. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Schau sie dir an, Vater, meine besten Männer. Sie verstehen einfach nicht, worum es geht. Vater, ich schaffe das nicht alleine. Warum verstehen Sie das nicht? Hilflos ließ er seine Hände fallen. Wofür habe ich Ihnen das alles erzählt? Die Sünde der Menschen, die Gerechtigkeit Gottes, unsere grenzenlose Liebe, die ständig darauf aus ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ist Ihnen das alles egal? Ist Ihnen das nicht wichtig genug? Bin ich Ihnen nicht wichtig? Und für die soll ich sterben? Gibt es denn keinen anderen Weg? Jesus dachte an Gabriel, den Weisen, den Engel, der ihm seiner Mutter angekündigt hatte, und an Michael, den Starken, der den letzten Kampf kämpfen würde, und an die Legionen von Engeln, die auf seinen Befehl warteten. Jesus ballte die Fäuste. Sein Atem ging schneller. Ein Befehl, dachte er, eine Handbewegung von mir und sie kommen. Ein leichtes Zittern ging durch seinen Körper, als er an die grenzenlose Macht, die ungeheure Gewalt dachte, mit der die Engel kommen würden. Niemand, kein Feind würde widerstehen. Jesus gab sich einen Ruck. Nein, nicht jetzt, ermahnte er sich, nicht jetzt, dann wäre alles umsonst gewesen. Nein, wenn ich nicht sterbe, dann werde ich den Tod nicht besiegen. Wenn ich nicht diesen Weg gehe, dann wird es niemand geben, der das Reich der Toten in diese finstere, gottlose Abgründe hinuntersteigt. Wenn ich nicht diesen Weg gehe. Jesus schluckte. Er kniete sich auf den Felsen und betete, mein Vater, wenn mir dieses Leiden nicht erspart bleiben kann, ich bin bereit, deinen Willen zu erfüllen. Jesus stand auf, drehte sich um und zwängte sich durch das Gebüsch. Ungläubig starrte auf das Bild, das sich ihm bot. Als wäre nie etwas geschehen, lagen seine drei besten Freunde und Schüler da, wo er sie zurückgelassen hat, und schliefen den Schlaf der Ungerechten. Jesus schwankte zwischen Zorn und Verzweiflung. In seinem Herzen fühlte er einen Stich. Sie hatten ihn im Stich gelassen. Schon wieder. Jesus merkte, wie er schwankte. Er merkte, wie ihm diese völlige Ignoranz seiner treuesten Mitstreiter den Boden unter den Füßen wegzog. Wie eine Marionette, bei der man die Fäden abgeschnitten hat, fiel er auf den Boden, sobald er das schützende Gebüsch erreicht hatte. Bin ich Ihnen denn nicht einmal so viel wert, dass Sie eine Stunde für mich beten können, jetzt, in dieser Situation? Er heulte auf vor Angst und Wut. Ich habe Angst, so zu sterben. Und ich habe auch Angst vor den Schmerzen. Und Sie schlafen. Sag mir, ob es sich lohnt, Vater. Zeig mir, wofür ich das alles auf mich nehmen soll. Für die Menschen, für diese Menschen. Werden Sie das, was ich für Sie tue, zu schätzen wissen? Werden Sie überhaupt je begreifen, was ich für Sie auf mich genommen habe? Das Zeichen des Jona, Tod und Auferstehung, warum verstehen Sie das nicht? Wie oft habe ich mit Ihnen darüber gesprochen? Langsam fange ich selbst an, daran zu zweifeln, Vater. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus lehnte sich an den Engel und legte den Kopf an seine Schulter. Das tut so gut. Hier kann ich mich fallen lassen. Hier muss ich nicht immer den Starken markieren. Gleichzeitig merkte Jesus, wie angenehm warm ihm das Gefühl von innerem Frieden und unendlicher Liebe durchflutete. Wie ein Mantel umhüllte Gottes Liebe seine zerrissene Seele. In seinen Gedanken hörte er Jesaja mit eindringlicher, aber liebevoller Stimme das Bild des leidenden Gottesknechts vor sein inneres Auge malen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir irrten alle umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle Schuld auf ihn. Stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Jesus seufzte. Und dann folgte er Jesaja weiter. Seine Lippen formten stumm die wohlvertrauten Worte. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Jesus seufzte noch einmal, doch er wurde ruhiger. Ja, jetzt wusste er wieder, wozu er das alles durchmachen sollte. Er wusste, dass es sich lohnen würde. Er wusste, dass es keinen anderen Weg gab. Er wusste, dass er sich mutig und getrost in Gottes Plan einfügen dürfte. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt, wiederholte er. Das tröstete ihn ein wenig. Plötzlich stutzte er. Mein Vater hat echt Hunger, dachte er schmunzelnd. Statt 12 Legionen Engel zu schicken, um diese Welt zu zerstören, schickt er einen, um mich zu trösten und auf meinem Weg zu bestärken. Ja, Gott, du weißt, was du tust. Jesus stand auf und wankte. Dieser Gebetskampf hat ihm wirklich viel Kraft gekostet. Aber er spürte, wie der Heilige Geist in ihm immer stärker wurde. Er fühlte seinen alten missionarischen Eifer wieder in sich aufsteigen. Danke, murmelte er. Danke. Behutsam und doch entschlossen schob er sich durch das Gebüsch. Fast ein wenig neugierig schaute er nach seinen Jüngern. Tatsache. Sie schlafen schon wieder. Schlafen, wie ein Jünger schläft, murmelte er sich vor sich hin. Leise trat er zu den dreien hin und schüttelte Petrus sacht an der Schulter. Gütig, fast schon schmunzelnd, sagte er, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Ernst fuhr er fort, aber jetzt ist die Stunde gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Nein, diese Menschen, dachte er kopfschüttelnd, verdient haben sie es nicht, nicht einmal die Besten der Besten, die hier schlafen, aber ich hab sie halt so lieb. Steht auf, lass uns gehen, der Verräter ist schon da. Jesus ist für dich gestorben. Das ist wichtig. Es ist nicht nur ein historisches Ereignis. Ich lade dich jetzt ein, Zeit mit Jesus zu verbringen. Wir haben ganz viele Fakten gehört. Das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wir haben gehört, wie es Jesus davor ging. Ja. Das, was am Kreuz geschehen ist, ist so groß und so vielfältig, dass es dafür so viele Deutungsmöglichkeiten gibt. Wir können stundenlang diskutieren, aber etwas anderes ist viel wichtiger. Dass das, was Jesus getan hat, er für dich getan hat. Und darum lade ich dich ein, deine Zeit mit Jesus zu verbringen. Es wird für dieses Thema keine Kleingruppen geben, keine Diskussionen. Nur du und Jesus. Vielleicht kommt das jetzt etwas unerwartet. Vielleicht hast du sowas noch nie gemacht. Ich kann dir diese Zeit nicht verordnen. Wenn du keinen Zugang zu der Übung findest, die ich gleich beschreibe, dann ist es okay, dann tu das, was dir gut tut. Aber ich habe hier an den Fensternischen Bilder vorbereitet, Bibelsprüche. Und du darfst jetzt gleich hingehen, dir das kurz anschauen und aussuchen, was dir am besten gefällt, welches Bild dich am meisten anspricht, welcher Vers, welcher Spruch, welcher Text dich am meisten packt. Und dann darfst du es dir nehmen und einfach mit Jesus Zeit verbringen. Such dir einen ruhigen Platz, das kann draußen am See sein, das kann auf deinem Zimmer sein oder irgendwo im Haus, im Garten. Vielleicht machst du einen kleinen Spaziergang mit Jesus. Und dann schau dir dieses Bild an und lies dir diesen Text durch und ja, verbring einfach Zeit mit Jesus. Dazu lade ich dich ein. Wir haben die Zeiten ja ein bisschen nach hinten verschoben, jetzt ist es 10:15. Und das heißt, du hast jetzt eine halbe Stunde dafür Zeit, wenn du das möchtest. Ich lade dich ein, mit Jesus diese halbe Stunde zu verbringen. Und 11:15, also in einer Stunde, ist dann Treffpunkt. Ich bete noch kurz. Danke, Jesus, für das, was du am Kreuz für uns getan hast, dass du die Beziehung zu Gott wiederhergestellt hast, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Wir werden nie begreifen, was es dich alles gekostet hat, letztendlich. Wir wollen dir einfach danken. Wir laden dich ein in unser Leben und wir bitten dich jetzt, dass du da bist, wenn wir dich suchen, wenn wir Zeit mit dir verbringen. Amen. Wie gesagt, du darfst jetzt einfach aufstehen, dir ein Bild oder einen Text raussuchen. Das kannst du vielleicht auch später in deine Bibel legen und dann Zeit mit Jesus verbringen. Wir treffen uns nicht mehr hier, sondern es ist wirklich jetzt ganz persönlich deine Zeit und wir treffen uns 11:15 dann vorne oder oben wie besprochen.
Erhöhung.
Thank you.